Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürk und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie Startups im Landkreis Dingolfing-Landau in die Welt hinausziehen und auch international erfolgreich werden können. Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Veronika Fetzer. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Deggendorf und außerdem Instructor des Silicon Valley Programms. Was es damit auf sich hat, sprechen wir gleich darüber. Außerdem spreche ich mit Kamil Skupin und Maximilian Leonhardt, die beiden Gründer von Rebricker. Auch wieder mit mir hier ist Nadja Bauer-Beutelhauser, die Wirtschaftsförderin des Landkreises Dingolfing-Landau. Liebe Nadja, auch hier die Frage, wie bist du auf diese beiden, beziehungsweise in diesem Fall ja sogar diese drei Persönlichkeiten gekommen?
Das Thema Startup ist für uns im Landkreis ganz, ganz wesentlich, denn wir brauchen tatsächlich Innovation, wir brauchen neue Denker, wir brauchen einfach hier viele verschiedene mutige Leute, die ihre Themen vorantreiben. Und Rebricker, die beiden Geschäftsführer, sind ein gutes Beispiel dafür, sich selbstständig zu machen, sich mit einem Produkt wirklich auch international messen zu wollen und auf den internationalen Markt zu gehen. Und die Professorin Veronika Fetzer kann genau das abbilden, den Startups zu helfen und unter die Arme zu greifen mit dem BITS in Oberschneiding, dem Bayerischen Innovations-Transformationszentrum, hilft sie Startups, aber auch etablierte Unternehmen, die Dinge auf internationalen Markt zu bringen.
Ja, perfekt. Ich würde sagen, dann verlieren wir gar nicht mehr Zeit und sprechen direkt mit Professor Dr. Veronika Fetzer.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Liebe Veronika, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Innovation, über Startups, über junge Unternehmen im Landkreis zu sprechen und was rund um diese Themen alles in der Region passiert, wie diese Themen gefördert werden und was du dabei auch für eine Rolle spielst. Herzlich willkommen.
Ja, lieber Daniel, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Wir wollen ja so ein bisschen rausfinden, was passiert eigentlich hier in der Region? Wie können sich auch hier Startups ansiedeln? Wie können hier auch neue Geschäftsmodelle entstehen? Man redet immer ganz viel über die großen Metropolen, über Berlin, über München, über Hamburg. Da passiert ganz viel, da entstehen ganz viele neue Startups, da schaut irgendwie jeder hin. Aber in die anderen Regionen und insbesondere dann auch in diesen Landkreis schaut man eher seltener mit der großen Brille. Was würdest du denn sagen? Wie steht die Region da, gerade wenn es um junge Unternehmen geht, um Startups geht, vielleicht auch um neue, innovative Geschäftsmodelle?
Ja, also deswegen finde ich es so klasse, dass es den Podcast gibt, weil wir natürlich auch sichtbar machen können, dass Niederbayern ein ganz, ganz toller Ort ist, zu gründen und eben auch Innovationen wirklich hervorzubringen und dann im Idealfall auch erfolgreich in den Markt zu bringen. Ich meine, wo stehen wir grundsätzlich im ländlichen Raum, wenn es um die Themen Gründung und Innovation geht? Machen wir uns nichts vor. Also natürlich sind wir nicht von der Ökosystementwicklung nicht da, wo beispielsweise eben München oder auch das Silicon Valley ist. Heißt aber trotzdem auf der anderen Seite nicht, dass wir uns verstecken brauchen. Ja, wir haben hier auf der einen Seite an Strukturen eigentlich all das da, was in einem etablierten und funktionierenden Gründerökosystem braucht. Wir haben erstens mal gefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium die digitalen Gründungszentren, die wir in ganz Bayern und natürlich auch in Niederbayern haben, wo wir auf der einen Seite wirklich auch Orte geschaffen haben, heißt also Büroflächen, auf denen sich junge Unternehmer, angehende Startups dann auch wirklich einmieten können. Aber was vielleicht noch viel spannender ist, ist, dass im Rahmen von diesem Programm haben wir ein gesamtes Netzwerk, das sich über Niederbayern und über ganz Bayern spannt, das eben dafür da ist, junge, vor allem halt digitale und technologieorientierte Startups dabei zu unterstützen, aus ihren Ideen eben auch wachstumsstarke Geschäftsmodelle zu machen. Das ist ein Teil dieser gesamten Infrastruktur oder ein wesentlicher Teil vielleicht auch vom Ökosystem. Und der zweite Teil, über den wir vielleicht eben heute auch sprechen werden, ist die Rolle von Hochschulen in dem Gründerökosystem. Ich bin ja Teil der Technischen Hochschule Deggendorf und wir bilden wirklich den gesamten Funnel ab von, wir unterstützen unsere Studierenden, aber natürlich auch unsere Forscher dabei, ihre ersten Ideen auch zu validieren und Feedback zu geben, ob sich diese Ideen dafür eignen würden, eigenes Unternehmen zu gründen. Wir unterstützen bei der Fördermittelberatung und bei der Akquise. Und dann, das wird jetzt vielleicht spannend, weil wir eben auch darüber gerne sprechen wollen, haben wir mittlerweile zwei eigene Technologie-Campus, Bayerisches Innovations- und Transformationszentrum oder Zentren, muss man mittlerweile sagen, an den beiden Standorten Oberschneiding und Chemnat, die sich wirklich dediziert damit auseinandersetzen, wie wir Unternehmen bei der Skalierung und auch beim internationalen Wachstum unterstützen können. Und wir haben hier ein Programm, das ausgezeichnet ist und das mittlerweile auch deutlich über die niederbayerischen Grenzen bekannt ist, Silicon Valley Program. Und zwar ist es ein Acceleratorprogramm, bei dem wir eben Unternehmen ganz, ganz intensiv über 9 Monate begleiten mit der Zielsetzung, dass wir diese Unternehmen auf die Skalierung vorbereiten und am Ende des Programmes oder am Ende der 9 Monate im Idealfall eine erfolgreiche Finanzierungsrunde steht.
Jetzt hast du öfter das Wort Skalierung angesprochen, jetzt will ich gleich mal da nachhaken. Siehst du denn grundsätzlich Vorteile oder Nachteile, wenn man sein Geschäftsmodell eher fernab von einer großen Metropole sozusagen aufbauen und ausbauen möchte?
Also ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Also ich meine, am Ende des Tages sind es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, möglicherweise sogar an erster Stelle auch, wo ist der eigene Lebensmittelpunkt der Gründer und Gründerinnen. Das, glaube ich, ist wichtig. Ja. Das Zweite, was aus meiner Perspektive wichtig ist, ist die Nähe zu Kunden. Und da ist eigentlich Niederbayern eigentlich ein optimaler Standort zu gründen. Wir sind ein sehr, sehr industriestarker Standort. Und es gibt eben auch viele potenzielle Kunden, die bei uns ansässig sind. Und da auch wirklich die räumliche Nähe zu haben, das kann ein absoluter Vorteil sein. Also von daher macht es nicht wirklich einen Unterschied, bin ich jetzt in München oder bin ich in Niederbayern. Ja. Und dann, was eben extrem wichtig ist, ist die Frage des Netzwerkes. Wo bekomme ich wirklich qualifizierte Unterstützung, die gerade in dieser frühen Phase, wenn eben MVP da ist, wenn die ersten entscheidenden Schritte vorbereitet werden müssen, wo bekomme ich dort Unterstützung? Und es darf ich ganz selbstbewusst eben auch auf unseren Technologiecampus BITS Oberschneiding schauen, wo wir eben wirklich international anerkannte Experten haben aus dem Silicon Valley, aus München, aber eben auch aus Midwider, die Unternehmern, die bei uns in dem Programm sind, unterstützen. Und teilweise passiert es remote, teilweise passiert es aber eben auch vor Ort, und möchte an dieser Stelle den Gründer und Leiter vom BITS Oberschneiding, Peter Schmieder, zitieren. Er sagt immer, es kommt nicht darauf an, wo du gründest oder wo du aktiv bist, sondern mit wem du das machst. Und diesen Satz halte ich für sehr, sehr klug, weil es eben viel entscheidender ist, ein gutes Netzwerk zu haben, gute Intros auch zu haben. Wenn du in München sitzt und keinen kennst, bringt dich das auch letztendlich nicht weiter. Und deswegen möchte ich schon auch Menschen, die mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ermutigen, das auch bei uns in Niederbayern zu tun, weil wir eben ganz, ganz viel auch da haben.
Siehst du denn thematische Schwerpunkte, gerade auch bei den Geschäftsmodellen, die in der Region entstehen, die durch junge Unternehmen dann auch verfolgt werden?
Also wir sehen natürlich, dass sich junge Unternehmer auch mit den großen Herausforderungen beschäftigen, die ihnen so im täglichen Leben begegnen, ob das Lösungen für die Pflege sind, Antworten auf den Fachkräftemangel oder eben auch Digitalisierungs- oder KI-Lösungen, die einfach unsere Prozesse und Abläufe effizienter machen. Ja, aber wir haben eben auch bei uns in der Region, ich sag mal, vielleicht ein bisschen exotischere Geschäftsmodelle. Wir haben in Deggendorf ein Startup, das im ITC1, in dem Deggendorfer Gründer- und Technologiezentrum ansässig ist und auch im Silicon Valley Program war, Five Finger Games. Die haben ein Blockchain-basiertes Web3-Spiel entwickelt. Das würde man vielleicht jetzt in Niederbayern nicht erwarten, aber auch solche Geschäftsmodelle oder auch solche Firmen haben wir eben bei uns. Und vielleicht sind wir in Niederbayern auch von der Kultur her nicht ganz so selbstbewusst, dass wir das laut und stark auch nach außen tragen, wie das vielleicht andere Regionen machen. Und deswegen finde ich es eben auch toll, dass wir über Podcasts oder auch die Öffentlichkeitsarbeit überhaupt mal zeigen können, welche hochinnovativen Firmen wir eigentlich bei uns in der Region haben.
Jetzt kennen wir ja alle ganz viele große Unternehmen, die auch an anderen Standorten vielleicht sitzen, die oftmals dedizierte Programme, Abteilungen, Verantwortliche haben, die sich auch mit der Zusammenarbeit mit Startups, mit jungen Unternehmen beschäftigen oder sogar Innovationslabs oder Ähnliches, die dann diese Themen auch fördern. Wie sieht es denn da in der Region aus? Wie ist deine Erfahrung, wenn es darum geht, Unternehmen aus der Region auch mit Startups in Verbindung zu bringen und da eine Zusammenarbeit zu etablieren?
Also es gibt eine Reihe von ganz, ganz tollen Initiativen. Ich möchte mal auf zwei hinweisen. Das eine ist das Format Pitch und Match. Das hat das Gründer- und Technologiezentrum in Regensburg entwickelt. Das ist ein Format, bei dem der Spieß umgedreht wird und eben ausnahmsweise nicht die Startups pitchen, sondern die etablierten Unternehmen ihre Frage oder Problemstellungen pitchen, um dann eben passende Startups oder andere Dienstleister zu suchen und zu finden, die diese Problemstellungen heben können. Das ist ein Format, haben wir eine Zeit lang entlang der gesamten Donauachse von Linz bis Regensburg bespielt und ist eben auch eine tolle Möglichkeit, um etablierte Unternehmen, KMUs mit den hochinnovativen Startups zusammenzubringen. Das gibt es. Dann haben wir eines, TR Deggendorf, gemeinsam mit weiteren Partnern eines der digitalen Innovation Hub Projekte gewonnen. Ein großes europäisches Projekt hast bei uns der Dino. Und ein wesentlicher, Bestandteil von diesem Dino ist es eben auch, über verschiedenste Formate Startups, etablierte Unternehmen zusammenzubringen. Aber, und das ist vielleicht auch spannend, wir wollen eben auch Startups und Kommunen zusammenbringen, weil wir eben auch sehen, auch in Kommunen gibt es natürlich den Bedarf, Prozesse zu digitalisieren und wirklich auf diesem untersten Einstiegslevel zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich KI. Und hier haben wir eben auch eine Reihe von Projekten und Aktivitäten, die eben darauf abzielen, Startups mit der Gesellschaft, Kommunen oder eben auch etablierten Unternehmen voranzubringen oder zusammenzubringen. Mhm.
Hast du denn vielleicht so ein paar Erfolgsgeschichten, also so vielleicht 2, 3 Beispiele von Startups aus der Region, wo du sagst, die haben hier wirklich was bewegt, da hat sich wirklich was Spannendes daraus entwickelt, vielleicht auch mit dem Background von der THD oder einem dieser Programme, die du genannt hast?
Also ich möchte über ein Startup sprechen, Career Captain, vielleicht kennst du die sind noch sehr, sehr jung und ganz am Anfang, und zwar ist es eine Ausgründung, eine studentische Ausgründung aus der THD, die sich im Rahmen des Studiums kennengelernt haben und sich überlegt haben, dass in Anführungsstrichen junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder auf der Suche nach einer Stelle gar nicht so viel Lust haben, eine Stellenanzeige auf einer DIN A4-Seite zu lesen, sondern deren These war eben, junge Menschen möchten Berufe, aber eben auch Unternehmen eher spielerisch erkunden. Und basierend auf dieser These haben die ein Spiel entwickelt, das heißt Career Captain, bei dem du als Schüler oder auch als junger Mensch eben ganz spielerisch Berufe, Zerspannungsmechaniker oder unterschiedliche Firmen wie Bayernwerk eben auch erkunden kannst. Das ist ein ganz normales Computerspiel, möchte ich sagen. Und jetzt kann man natürlich, wenn man ein bisschen älter ist, die Idee komisch finden, dass man ein Computerspiel braucht, um einen Ausbildungsberuf kennenzulernen oder um eine Firma kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die Sichtweise von jungen Menschen so wertvoll, weil sich daraus eben auch wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und was ich so inspirierend finde bei dem Gründungsteam von Career Captain, die haben eben wirklich aus der Lehre heraus gegründet, waren dann eine Zeit lang bei uns an der Technischen Hochschule Deggendorf im Startup Campus. Das ist unser, sagen wir mal, frühphasiges Inkubationsprogramm. Dort haben die ihr Geschäftsmodell aufgestellt, ihr Geschäftsmodell verfeinert, überarbeitet, erste Kunden gewonnen, Feedback von Kunden auch bekommen, haben auch Fördermittel eingeworben, was natürlich auch am Anfang ganz, ganz wichtig ist, um auch finanziell Sicherheit zu haben und eben weiter wachsen zu können. Und seit Juli 2024 sind die eben auch Mieter im ITC 1 in Deggendorf. Da ist dann irgendwann Zeit, auch mal diese ja kuschelige Hochschulwelt tatsächlich zu verlassen. Und die sind dann auch in dem Zuge im Juli in unser Silicon Valley Programm gestartet, haben mittlerweile eine zweistellige Anzahl an Kunden und haben eben im Moment wirklich auch die Ambition, zu wachsen und zu skalieren. Und ich freue mich schon, wenn ich das Team in einem Jahr im Silicon Valley sehe und wünsche mir natürlich auch, dass die gute Kontakte machen, nicht nur zu Kunden und zu Mentoren, sondern natürlich dann auch zu Investoren und so Wachstum weiter ermöglichen. Und mir geht es gar nicht nur darum, ja, Wachstum um jeden Preis zu ermöglichen, sondern was mir einfach wichtig ist, die haben eine, also wirklich wichtige Herausforderung unserer Region aufgegriffen, Fachkräftemangel, glaube ich, brauchen wir nicht darüber sprechen. Dann haben sie eben gezeigt, wie ist denn der Blick von jungen Menschen auf ja, das Finden eines Berufs oder eines Traumberufs. Die wollen einfach anders herangehen. Das wäre mir persönlich niemals in den Sinn gekommen. Deswegen ist diese Sichtweise so extrem, extrem wichtig. Und dann lösen die eben ein Problem von vielen Unternehmen oder vielleicht auch von vielen jungen Menschen und schaffen Arbeitsplätze bei uns in der Region. Und das finde ich einfach so klasse. Vom Hörsaal ins Gründerzentrum der Hochschule, ins kommunale Gründungszentrum. Naja, und da werden sie ja aller Voraussicht nach auch nicht ewig bleiben, sondern irgendwann, und das wünsche ich mir sehr für die Zukunft und für dieses Team natürlich auch, sind die ein wichtiger Arbeitgeber auch bei unserem Standort. Ja, nicht nur bei uns, sondern die haben auch mittlerweile schon ein Büro in Regensburg und ich meine auch ein zweites in Passau. Ja, du siehst, die haben Impact bei uns in der Region.
Eins der Programme, die ihr ja auch anbietet und unterstützt, ist das Silicon Valley Programm, gedacht als Skalierungsprogramm, das bestehende Geschäftsmodelle, bestehende Ideen unterstützt, solange es dafür schon ein MVP zumindest mal gibt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was hinter diesem Programm steckt, wie es entstanden ist und wie es am Ende funktioniert?
Das mache ich total gerne. Also wie es entstanden ist, der Gründer und Leiter von dem Campus, über den wir vorhin gesprochen haben, Bitsower Schneiding, Peter Schmieder, hat vor über 15 Jahren gemeinsam mit Investoren und Forschern aus dem Silicon Valley, vor allem aus der Santa Clara University, entdeckt, dass es den US-Amerikanern scheinbar deutlich leichter gelingt, ihre Projekte, Themen, Ideen, Produkte wirklich erfolgreich in den Markt zu bringen und zu skalieren. Wenngleich vielleicht deren Produkte nicht ganz so perfekt sind wie unsere. Wenn du jetzt mal bei uns in die Region schaust, also gerade natürlich jetzt mit Blick auf Dingolfing, ja, wir sind getrieben von einer perfektionierten Ingenieurskunst. Wir sind die absoluten Weltmeister, wenn es darum geht, Erfindungen in dem Labor auch zu generieren. Wir sind patentstark, wir sind publikationsstark. Aber bei uns hakt es irgendwie so, wenn es dann darum geht, diese Dinge aus dem Labor wirklich auch erfolgreich in den Markt zu bringen. Und die These von Peter Schmieder war, lass doch einfach das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Skalierungskompetenz aus den USA und ja herausragende Erfindungen aus Deutschland. Und so hat er eben vor, ich glaube mittlerweile 15 Jahren Silicon Valley Program geschrieben, weil wir Forscher ja eben denken, wenn wir nicht nur denken, sondern wir wissen, wir beobachten, wie etwas funktioniert und wir versuchen eben diesen Prozess zu verstehen und replizierbar zu machen. Und daraus entstanden ist dieses neunmonatige Silicon Valley Program. Es besteht aus einer Mischung aus Workshops, wo es fachlichen Input gibt, eben immer mit der Brille. Mindset ist US-amerikanisch, ist geschrieben aus der Perspektive von Investoren und von Menschen, die eben auch wissen, wie Skalierung funktioniert. Einem sehr, sehr hochkarätigen Mentorennetzwerk. Das bedeutet also, jedes Team, das bei uns in das Programm reinkommt, bekommt einen ja eigenen Mentor zur Seite gestellt und wir haben sehr hohe Erwartungen an die Mentoren. Ja, wir wollen, dass die selbst in der Regel mehrfach erfolgreich gegründet, auch verkauft haben. Das heißt, sie sind diesen Gründungs- und Verkaufsprozess, Finanzierungsprozess schon öfter selbst durchlaufen. Und viele von unseren Mentoren sind eben auch als Investoren aktiv. Das heißt, die verstehen diese Perspektive auch. Und die dritte Komponente, die uns eben wichtig ist, ist das ganze Thema Zugang zu Ökosystem. Ja, wir vernetzen schnell und auf den richtigen Ebenen unsere Teams mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft, und zwar nicht nur bei uns vor der Haustür in Niederbayern, sondern tatsächlich auch weltweit. Wir vernetzen mit Investoren, wir vernetzen mit Forschungseinrichtungen, sondern wir sehr, sehr individuell, eben je nachdem, was gebraucht wird. Es ist passgenau, und so kriegen wir eben Geschwindigkeit. Und gerade bei Startups ist Geschwindigkeit natürlich entscheidend, und zwar so entscheidend, dass sich daraus möglicherweise ableitet, überlebt das Unternehmen oder überlebt das Unternehmen nicht. Und das machen wir mittlerweile seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und weil das eben so wichtig ist, gerade für die Regionen, die sich vielleicht mit dem Thema Skalierung noch nicht so beschäftigt haben, gibt es eben jetzt einen weiteren Campus, und zwar in Chemnitz in der Nordoberpfalz. Dort haben wir gemeinsam mit der OTH Amberg-Weiden einen Campus. Und die OTH Amberg-Weiden beschäftigt sich eben auch mit der Fragestellung, wie können wir das Gründungsökosystem in der Nordoberpfalz noch weiter befeuern. Und die TH Deckendorf bildet eben auch dort wieder den quasi späteren oder hinteren Teil ab. Und wir werden auch dort unsere gesamten Skalierungsprogramme anbieten, weil wir eben auch der festen Überzeugung sind, es braucht dieses Wissen, diese Angebote, dieses Know-how eben nicht nur in den Metropolen, sondern es ist eben gerade für die Regionen extrem wichtig. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass es auch die Staatsregierung erkannt hat. Und wir freuen uns, wenn der neue Campus dann 2025 endlich starten kann.
Wenn du zum Abschluss noch so ein bisschen deinen persönlichen Wunschzettel herausholst, wenn du mal so ein bisschen auf die Region schaust und auch mit deiner Erfahrung, was würdest du dir denn wünschen, was hier noch passieren könnte, um gerade Startups noch ein bisschen mehr Power zu geben, noch ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht auch zu geben und denen so ein bisschen stärker unter die Arme zu greifen?
Ja, also eine Superpower ist sicherlich auch Kapital. Fördermittel in der frühen Phase, weil wir wollen ja in der frühen Phase gar keine Investoren drin haben, sondern für die ersten Schritte Kapital, das über Förderprogramme zur Verfügung gestellt wird, das eben nicht rückzahlbar ist und das möglichst ohne große Hürden, sondern wirklich in der frühen Phase für Startups, damit die arbeiten können. Ich glaube, davon kann es nie genug haben. In den späteren Phasen brauchen wir sicherlich perspektivisch auch noch mehr Kapital von Investoren, die sich dann eben auch trauen, dieses Risiko und das Wachstum mitzugehen. Das ist mein Wunsch, was das Thema Finanzierung angeht, den ich relativ weit oben auf dem Zettel habe. Und dann habe ich natürlich auch noch ganz weit oben auf dem Zettel, und deswegen freue ich mich, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, wirklich über den Podcast, dass wir das Thema Gründung in Startups, Unternehmertum extrem positiv belegen. Ja, ich mag dieses Bashing auf die Generation, ich weiß nicht, was ist das, XYZ, die mit der 20-Stunden-Woche, das mag ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen jungen Menschen eben schon zeigen, wie sie die Herausforderungen beim Wachsen und beim Gründen bestmöglich handeln können. Und ich glaube, wir brauchen bei uns schon auch einen Mindset-Wandel. Ja, und wir müssen uns schon auch noch mehr trauen, das Risiko einzugehen, zu scheitern. Ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass sich also die klugen Köpfe, die vor allem bei uns in der Forschung sind, dass wir da eben Mittel und Wege finden, diese tollen Forschungsergebnisse schneller und auch häufiger an den Markt zu bringen, dass die nicht in der Schublade bleiben. Das würde ich mir wünschen. Und auch dafür haben wir im Moment an der THD, entwickeln wir ein Programm, das sich eben speziell an Forscher richtet, weil wir eben glauben, die brauchen einfach nochmal andere Unterstützungsmöglichkeiten, damit die sich auch wirklich trauen. Wie werde ich denn von einem vielleicht perfektionistischen Forscher, wie kann ich mich hinentwickeln zu einem Unternehmer? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für unsere Region.
Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und dass wir hier so ein bisschen mehr über das Thema erfahren konnten, auch so ein bisschen hinter die Kulissen deiner Arbeit schauen konnten.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und damit geht es direkt rüber zu den beiden Gründern von Rebricker. Lieber Max, lieber Kamil, ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei euch bei Rebricker inmitten von ganz vielen Klemmbausteinen sein dürfen. Herzlich willkommen.
Hey, danke, dass wir dabei sein dürfen bei Podcast. Wir freuen uns.
Vielleicht mal kurz zum Start. Wollt ihr uns mal erklären, was Rebricker eigentlich genau macht?
Es gibt 700 Milliarden Klemmbausteine auf der Welt und die liegen halt in Dachböden und Kellern rum und auch bei jedem Bürger, also jeder dritte Bürger hat Legos daheim und meistens verkommen die halt. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine Sortierung für Lego erfunden, die halt automatisch Legos wieder in Sets zurücksortiert. Das heißt, wir kaufen unsortiertes, gebrauchtes Lego ein, egal ob Teile fehlen oder nicht, und können daraus wieder Sets machen, die wir dann auf unserem Marktplatz anbieten für einen geringeren Preis als zum Neupreis.
wie das Ganze kam, kann der Kamel am besten erzählen, weil die Idee, wie die entstanden ist, eigentlich total spannend, aber das kann der Kamel am besten, glaube ich, erzählen.
Genau. Wir haben damals meinem Sohnemann, ich glaube, der war 4, um die 6 Kilo Lego gekauft. Und dann kam der eines Abends zu mir, da waren 20 Anleitungen dabei, packte sich eine Anleitung raus, sagte, Papa, das will ich bauen. Gab mir die Anleitung, ich blätter hinter, 100 Teile, die er da braucht. Und ich saß 3,5 Stunden an meinem Esszimmertisch und habe die diese hunderte Teile da rausgepickt aus diesen 6 Kilo. Und ja, und dann bin ich in die Garage abgedampft, habe mir HT-Plan, LKW-Plan, HT-Rohre, ein paar Stepper-Motoren
und den Max
geschafft, ja, und ein Arduino. Und dann haben wir einfach mal einen Versuch gemacht, könnten wir prototypisch einfach einen Förderbattel aufbauen, was dann halt einfach diese Lego-Steine erkennt. Hat funktioniert und dann ging's weiter.
Das heißt, ihr hattet eine Idee, ihr habt rumprobiert, festgestellt, dass es funktioniert und dann irgendwann beschlossen, daraus ein Startup zu machen. Und viele Startup-Gründer denken ja dann ganz schnell darüber nach, wo sie sich denn eigentlich mit ihrem Startup ansiedeln wollen. Denken oft an Berlin, Hamburg oder München oder eine ganz andere Metropole, vielleicht sogar im Ausland. Ihr habt aber entschieden, dass ihr hier bleibt und nicht weggeht. Gab es denn diese Überlegung überhaupt oder war für euch von vornherein klar, dass ihr hier in der Region bleiben möchtet?
Wir haben als erstes angefangen in der Doppelgarage, wie es sich halt für ein Startup gehört, ne? Und irgendwann ist halt leider der Platz zu klein gewesen, beziehungsweise ich wollte auch wieder mit meinen Autos in die Garage rein. Und dann haben wir halt aktiv nach Grund gesucht, wo wir uns halt ein bisschen expandieren können. Aber als kleiner Startup, was wirklich auf die Finanzen schaut, also wir sind jetzt nicht das große Startup, was auf dem Cashflow, dem der total egal ist, sondern genau das Gegenteil, haben halt geschaut, wo gibt's denn auch wirklich einen günstigen Raum. Und wir wollten eigentlich bei uns in Landau bleiben, haben aber leider dort nichts gefunden.
Genau, jetzt sind wir in Simbach, also sind 10 Minuten, 12 Minuten auf der B20, das ist kein langer Weg. Und wir hatten den riesen Vorteil dadurch, dass wir am Anfang von unserer Startup-Zeit relativ früh in die Startup-Bereich rund um Deckendorf gekommen sind. Da ist das ITC 1. Mit Thomas Keller, das Gründerzentrum da drin, da haben wir sehr früh aufgenommen worden und haben wir dadurch auch da schon relativ viele Kontakte kennengelernt und sehr gute, ja, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass wir auch hier bleiben wollten.
Gab es denn unabhängig von der emotionalen Verbindung und den ersten Kontakten, die ihr hier gemacht habt, noch weitere Gründe, die ihr als Standortvorteil identifiziert habt? Günstige Mieten habt ihr gerade schon angesprochen, aber gibt es darüber hinaus noch Punkte, die euch wichtig waren?
Im Bereich von Klemmbausteinen, was wir machen, sind wir eigentlich Onlinehandel in dem Bereich. Und da ist tatsächlich der Riesenvorteil, Raum ist teuer in der Stadt. Also was du gesagt hast, dieser Riesenvorteil, den kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben einen Geschäftspartner in München, die müssen da auf wenige Quadratmeter müssen die so viel Umsatz erzielen, da können wir viel, viel freier skalieren als die in der großen Stadt. Und durch die Digitalisierung haben wir auch den Vorteil, wir haben Expertenpartner, die sitzen in der ganzen Welt. Ein Partner, das ist in Polen, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man dann plötzlich abgeschnitten ist. Ich habe viele Bekannte, die in Berlin Startups haben. Man kann sich immer austauschen. Und deswegen sehe ich das überhaupt keinen Nachteil, am Land zu sein, auch für die Startups, weil man halt so digital unterwegs auch ist.
Ihr habt gerade das Gründerzentrum angesprochen. Wie wichtig sind denn generell solche lokalen Partnerschaften und Netzwerke für euch?
Also gerade für die Frühphase war das unglaublich wichtig. Wie wir vorher gesagt haben, wir haben ja in der Garage begonnen mit HT-Rohren, mit LKW-Planen und da war noch kein Gedanke von, wie kann man das Businessmodell aufbauen. Das kam alles erst dann, nachdem wir in Deckendorf im Riesenrad saßen. Pitch im Riesenrad haben wir da Leute kennengelernt und dann auch über eine Förderung vom ITC 1, dass wir ein Silicon Valley Programm konnten. Also auch, das gibt's ja auch hier in Niederbayern, dass wir dann 9 Monate lang ein richtig gutes Businessmodell aufbauen konnten und das auch in den USA pitchen konnten vor Investoren. Und das hat uns auch sehr, sehr viel weitergebracht.
Wo du das Programm gerade schon ansprichst, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie das ablief, wie seid ihr da reingekommen? Und was waren am Ende die Benefits für euch?
Ja, also zu Beginn wussten wir gar nicht, was uns da erwartet. Also das klingt spannend, machen wir das mal 9 Monate. Das ist ja grundsätzlich ein Programm, das dir in einem sehr definierten Ablauf mit sehr, sehr guten Mentoren erklärt, wie Businessmodell aufgebaut ist. Aber es erklärt es nicht nur, sondern du lebst es ja jeden Tag. Du hast ein Unternehmen nebenbei, das du dann ausrichten kannst in der Zeit. Und wir waren uns unsicher, sind wir so früh, wie wir damals in der Phase waren, hat es gepasst, war es der richtige Zeitpunkt. Aber es war für uns genau richtig, weil wir waren noch so ja, beweglich, so formbar in unserem Unternehmen. Und dadurch konnten wir wirklich diese Learnings, die wir gemacht haben, sofort umsetzen. Und dann lernst du halt wirklich, du redest mit tausenden Leuten, wer sind deine Kunden, was musst du dir verkaufen, wo findest du diese Kunden, wie groß sind die Märkte und so weiter. Und am Ende, kann man kurz gleich sagen, hat es dann einen sehr, sehr guten Abschluss gefunden, dieses Programm.
Was man halt sagen kann, wir haben am Anfang das Businessmodell verfolgt, das Vermieten von Klemmbausteinen. Und durch dieses Programm haben wir aber festgestellt, wenn du skalieren willst, wenn du halt wirklich was erreichen willst, funktioniert es nicht, wenn du für 6 Millionen Euro im Jahr Lego einkaufen musst, was du wirklich nur vermietest. Und auch der wie viel Marketingaufwand du halt da reinstecken musst. Da waren wir halt ganz naiv am Anfang. Und durch dieses Programm sind wir wirklich halt auch zu Geschäftsleuten geworden. Das heißt, wir haben wirklich hinter die Kulissen geschaut. Wir wurden trainiert, wie wir halt das Pitch machen, wie wir unsere Finanzplanung machen und alles Mögliche. Und dann waren wir, wie gesagt, im Silicon Valley und durften auch vor Großinvestoren pitchen und haben da eigentlich nur positives Feedback bekommen. So in der Art, gibt's ein paar Millionen, steckt sie irgendwo rein, hol einen Maschinenbauer und dann geht's weiter.
Ja, Stichwort Investoren. Gibt es denn hier in der Region Investoren, die offen sind für Startup-Investments und vielleicht auch von anderen Standorten, die Interesse haben, auch hier in der Region zu investieren? Wie kommt ihr denn an die Leute ran und kommen dann da auch in den Gesprächen Fragen nach dem Standort?
Da muss man jetzt, kann man sehr große Unterschiede sehen zwischen Europa, Niederbayern und den USA. In den USA ist es natürlich ein ganz anderes Mindset-Thema. Der Markt ist ganz anders. Es gibt viel, viel mehr Investoren. Aber wir haben jetzt gesehen, in den letzten Jahren ist auch bei uns in Niederbayern, da gibt es ein paar Leute, die da wirklich sehr, sehr stark voranschreiten. Wir haben auch bei Startups sehr, sehr gute Kontakte, die uns da unterstützt haben. Da wo es regelmäßig für Investoren Events gibt, wo auch die geschult werden, weil das Wissen ist ja gar nicht da bei uns in Niederbayern. Und da gibt es sehr viele Events, wo man auch pitchen kann, wenn man tolle Ideen hat. Einigermaßen gutes Geschäftsmodell, würde ich mir behaupten, gehört auch dazu. Und so haben wir da über sehr, sehr vielen potenziellen Investoren Kontakt aufgenommen. Und vieles kommt dann auch über Bekannte, die Bekannte kennen. Und die müssen wir halt auch erstmal dazu bringen, dass die wissen, was macht das Startup, welche Zahlen muss ich denn achten. Und da geht's voran, würde ich sagen. Aber es ist noch weit weg von den USA, aber wir haben halt positiv gestimmt, dass da viel Neues kommt.
Aber man sieht halt auch wirklich, dass es in Deutschland schwieriger ist als dort. Also die Menschen hier passen mehr auf ihr Geld auf und sie sind ja selber meistens Mittelständler. Das heißt, sie haben auch jetzt nicht, was weiß ich, 5 Milliarden auf der Seite und können einfach mal in 10, 20 Startups investieren und hoffen, dass halt eins überlebt. Sondern wenn sie investieren, wollen sie eigentlich auch, dass es erfolgreich ist. Und das ist halt genau die andere Mentalität in den USA. Da heißt es, komm, ich schmeiße es wirklich auf 10 drauf. Und wenn eins was positiv auf und abwirft, wunderbar. Und das sieht man halt hier bei uns jetzt noch nicht. Klar, es gibt Investoren. Aber jetzt auch in der letzten Zeit ist aber auch der Bedarf oder es ist einfach ein bisschen zurückgegangen, was das angeht. Also die Hochzeit der Investoren oder Invest ist auch wieder rückläufig. Und auch in den Pitch-Events, wo wir dabei waren, es wurden immer weniger Investoren, die da sind. Und ja, genau.
Aber das heißt, der Standort war erstmal gar kein Thema oder nicht wirklich relevant für die Gespräche mit den Investoren?
Das war für die gar kein Thema, das war sogar sehr spannend, weil wenn wir die kennengelernt haben, so, ja, Startup hier, Bayern, ganz spannend, waren wir in München in einem Event beispielsweise, aber auch in Regensburg, in Deckendorf, also verschiedene Städte, und wir waren immer die einen, ach, ihr kommt ja aus Landau oder Simbach, das ist ja spannend, ich kenne die ganzen Startups nur aus München, und das war kein Talking Point. Aber es war nie negativ gesehen und wir haben auch regelmäßig Besuch hier. Die Leute kommen gerne vorbei, schauen sie das an. Und ja, ich glaube, für das, dass wir so kleine Startups sind, können wir uns auf dem Lande sehr gut präsentieren.
Wenn wir da mal die politische Komponente mit reinbringen, gibt es denn Förderprogramme, Initiativen, Dinge, an denen ihr euch beteiligen konntet, von denen ihr profitieren konntet?
Genau, also Thema Förderungen. Also wir haben jetzt ja in einem Bereich, dem auch Fördersummen höher sind als in anderen Bereichen. Das ist sehr positiv. Es ist nur so, es ist immer sehr bürokratisch. Also gerade jetzt, wir sind 3 Leute und es ist sehr viel Aufwand, diese Förderung zu beantragen. Also da würde man schon wünschen, allgemein, also das hat nichts mit dem Landkreis zu tun, sondern das ist ein allgemeines bürokratisches Thema, wahrscheinlich ganz Europa. Das würde uns sehr viel helfen, wenn es einfacher wäre, für so kleine Unternehmen schneller an Förderungen zu kommen. Aber grundsätzlich sind wir da positiv gestimmt, dass wir hier im Landkreis auch da, dass es was gibt, wo wir teilnehmen können.
Bürokratie ist sicherlich das eine. Gibt es denn sonst noch Wünsche, die ihr gegenüber der Politik äußern wollen würdet? Dinge, die euch am Ende des Tages helfen würden?
Ja, also zum Thema unter anderem der Bürokratieabbau, den wir jetzt besprochen haben im Bereich Förderungen. aber auch, wie schwierig es ist, für einzelne eine neue Person anzustellen. Also was zu beachten ist, also das geht jetzt nicht nur auf die Förderbereiche, sondern so viele Regularien, die es gibt, die man betrachten muss, die machen es sehr zeitintensiv, wenn man eine kleine Idee verfolgen möchte, dass man das optimieren kann. Also gerade ein Unternehmen zu gründen, ist mega anstrengend und aufwendig, wenn man eigentlich seine Idee verfolgen möchte, weil heute da für diese Idee und für die Umsetzung der Idee haben wir da brennt man ja dafür. Und dann wird man aufgehalten von, wie hast du vorher gesagt, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, von diesem Antrag, den man noch fertig machen muss. Und dann bei der Gründung muss man das und das noch beachten. Und da wäre so Aufklärungsprogramme, die es derzeit schon gibt, auch ganz, ganz hilfreich, die das sehr einfach darstellen, weil ich glaube, da werden viele potenzielle Gründer abgeschreckt.
Ich meine, bei uns war es ja auch so, dass wir jetzt über 6 Monate, glaube ich, gebraucht haben, bis die jetzt die GmbH wirklich gegründet war. Wir hatten ja davor eine GbR. Haben dann die Holdings eingeführt, haben die GmbH gegründet, sodass wir halt abgesichert sind. Aber ich glaube, 6 Monate oder 7 Monate, bis wir halt wirklich da waren, dass wir gesagt haben, so, jetzt können wir auch wirklich Mitarbeiter einstellen, dass es halt weitergeht. Und wir hatten halt unseren Investor auf der Seite, der gesagt hat, wann darf ich euch das Geld überweisen? Und den haben wir halt 7 Monate, glaube ich, oder 8 Monate, seitdem, dass wir das Go von ihm bekommen haben, hingehalten und gesagt, jetzt wart, wir sind gerade am Gründen, wir machen dies und jenes. Was auch für uns sehr, sehr schwer war, den passenden Steuerberater zu finden. Also ein Steuerberater, der wirklich das Wissen hat und das vermitteln kann, was ist notwendig. Erst recht von der GbR zur GmbH hört sich eigentlich so Pillepalle an, ne? Aber es war leider das nicht der Fall. Und das haben wir halt auch erstmal stark auf die Nase gefallen.
Ja, weil das ja bei unserem Land nicht regelmäßig passiert. Das merkt man schon. Da ist, glaube ich, dann ein Startup-Berater in der Großstadt, der kennt sich da besser aus.
Bleiben wir gerade mal beim Thema Mitarbeiter, wo du es schon angesprochen hast. Ist es denn hier in der Region eher schwieriger oder einfacher, gute, motivierte Leute zu finden?
Also ich glaube, also für den technischen Part ist es uns grundsätzlich egal, ob der jetzt hier ist oder nicht. Aber die Leute, wenn sie Lust haben und die Fachexpertise haben, dann kommen sie auch. Wie gesagt, wir haben ja jetzt unseren ersten Mitarbeiter ja wirklich vor Ort, der 3-mal in der Woche da ist, den Rest Homeoffice macht, aber er selber Spaß hat, herzukommen. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch beispielsweise mit Behindertenwerkstätten zusammen. Das heißt, das ist für uns hier auf dem Land natürlich wichtig. Wir haben in Landau welche, wir haben in Straubing welche, die wir halt aktiv anfahren können, die nicht zu weit weg sind von uns. Die übernehmen uns zum Beispiel das Zerlegen von Lego-Teilen oder das Aussortieren von Dreckteilen für uns. Ansonsten glaube ich, dass es alles gut so ist. Und wie gesagt, und wir für die Mitarbeiter, die da am Schluss ja die Maschinen bedienen, die finden wir genauso auf dem Land oder in der Großstadt. Da brauche ich jetzt nicht in der Großstadt gehen dafür.
Genau, also das würde ich auch nochmal bestätigen. Nicht nur, dass es die Leute, die man braucht für Startup ja ganz spezielle Persönlichkeiten, die da mitmachen wollen, die finden wir. Und da haben wir auch den großen Vorteil, die haben gar nicht die Möglichkeit, wenn sie am Land bleiben wollen, dass sie dann genau das auch machen können, weil es wenig andere solche Firmen gibt wie uns hier im Land. Und durch die Digitalisierung, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, wenn wir einen Experten brauchen, der wohnt in der Großstadt oder der wohnt im Ausland, dann ist es nicht schlimm, weil der kann remote für uns arbeiten.
Wenn uns jetzt interessierte Gründer oder Gründerinnen zuhören, die gerade dabei sind, hier in der Region auch was aufzubauen oder darüber nachdenken, es zu tun, habt ihr denn Tipps und Tricks, die ihr gerne teilen wollen würdet, vielleicht auch Fehler, die ihr gemacht habt, die andere vielleicht besser vermeiden sollten?
Also was ich sagen kann, ist, geht sofort zum Gründerzentrum. Ich würde, das war der erste Punkt als Anlaufstelle. Du lernst so viele Leute kennen, die Leute haben Erfahrung, die können dir auch die Kontakte vermitteln, die du wirklich brauchst. Also das ist, war für uns, glaube ich, wirklich so von dem, dass wir halt in der Garage angefangen haben und wirklich vor uns halt hingedantelt haben, bis hin, dass wir wirklich ein Startup geworden sind. Dass wir ein Startup geworden sind, das war genau die Phase. Und das ist halt durch das Gründerzentrum, durchs Riesenrad, durchs Silicon Valley Programm gekommen. Also das wäre mein erster Tipp, Gründerzentrum.
Auf genau, googeln Gründerzentrum meiner Nähe. Es gibt genügend in Niederbayern. Die sind alle top ausgebildet, genau für euch. Und so viele, deine Frage war ja vorhin, ja, was sind denn die Fehler, die gemacht hat? Man macht so viele Fehler im Nachgang. Am Ende war es immer gepasst, weil genau das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Aber das hilft nur mit Leuten reden und du musst ganz, ganz viel reden, deine Idee schärfen dadurch, dass sie immer kritische Nachfragen stellt und genau im Gründerzentrum wird das gemacht.
Und Fehler sind da gemacht zu werden, ganz ehrlich. Also wenn man die Silicon Valley Mindset bekommt, man muss Fehler machen, damit man wieder aufsteht, damit man was Neues gelernt hat, damit man weiß, wie es richtig geht. Also Fehler sind nicht böse, macht sie im schlimmsten Fall.
Wenn ihr mal in die Zukunft denkt und auch darüber nachdenkt, was man vielleicht dann vielleicht auch irgendwann mal zurückgeben kann, um das Startup-Ökosystem hier zu unterstützen, um jungen Gründern und Gründerinnen dann vielleicht auch zu helfen, vielleicht auch Vernetzung weiter zu verstärken. Habt ihr da Ideen?
Ja, ich war jetzt vor ein paar Wochen in Pfarrkirchen, hab da vor Schülern gesprochen, Bereich Startup, die mir 2 Stunden lang erzählen, wie das so abläuft im Startup. Und ich glaube, genau das müssen wir aktuell machen. Das haben wir gesagt im Gründerzentrum, aktuell, man muss sehr, sehr früh beginnen, die Leute da auszubilden oder die dem zeigen, hey, das ist auch eine Möglichkeit. Du musst nicht zu einem großen Automobilzulieferer oder Automobilhersteller gehen. Du hast Ideen, dann kannst du die umsetzen. Ich glaube, dass man sehr, sehr früh da anfangen muss in der Region, weil es liegt nicht viel auch daran, dass wir zu wenig Investoren haben, sondern wir haben auch zu wenig Startups hier in der Gegend. Was wir gesehen haben, so die Gründerzentren, die wollen auch mehr Startups im Bereich da haben. Und ich glaube, man muss als allererstes mal die Leute dazu bringen, die Idee zu finden, hey, das wäre doch cool, das zu machen. Also ich habe im Studium, Bachelorstudium, wurde mir schon mal gezeigt, hey, hier könntest du ein Startup gründen. Und ich so, ja, ich habe keine Idee, Punkt. Und es hat gedauert, ich habe älter werden müssen, ich habe einen Kamel kennenlernen müssen, dass wir sagen, hey, wir zwei, wir können da Großes schaffen, wir können da wirklich was verändern. Und ich glaube, das früh jemand mitzugeben, oder dass es versteht, da würde man gern ja, unterstützen.
Ich hatte zu meiner Zeit schon immer vor, eigentlich ein Unternehmen zu gründen. Und meine Sichtweise war, ich muss nicht studieren gehen, weil ich werde ja Unternehmen gründen. Das heißt, mir geht es nicht darum, dass ich mehr verdiene durch meinen Titel oder sonstiges. Seitdem, dass ich Max kenne und durch das, dass ich jetzt auch in diese Gründerszene reingerutscht bin, weiß ich aber, wie stark Studenten unterstützt werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt an der THD studiert, da ist die Gründerszene in der Uni schon so stark, dass man da mit den richtigen Leuten zusammenkommt. Und auch wenn man gar nicht weiß, was man eigentlich machen will, es kann sich daraus ein Projekt entwickeln. Wir kennen ein anderes Startup, was sich da drin entwickelt hat, was halt dann wirklich lauter Leute aus der Uni sind. Und die werden halt da genauso gefördert. Und dann wird man halt auch durch die Förderung, die es gibt, Exist und Flüge und sonstiges, gleich mitbegleitet durch die Uni. Das heißt, für alle, die vorhaben, eigentlich ein Unternehmen zu gründen, geht studieren. Holt euch eine Uni, die auch da wirklich aktiv mit dabei ist und nutzt es. Das heißt, meinen Kindern würde ich das als nächstes raten. Also wie gesagt, ich habe gedacht, ich brauch's nicht. Mir hat's auch damals keiner gesagt, dass es da so eine Unterstützung gibt. Vielleicht gab's die auch vor 15 Jahren noch nicht so stark. Aber ich würde es jetzt auf alle Fälle machen, nur aus dem Grund schon. Gar nicht wegen dem Studium, sondern nur eigentlich wegen dem, dass du da halt die Unterstützung findest.
Schauen wir mal in die Zukunft eures Unternehmens. Wo seht ihr euch denn in 5 bis 10 Jahren? Und wie steht es denn eigentlich um Themen wie Internationalisierung?
Das ist eine ganz spannende Frage. So ein Startup-Gründer zu fragen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Natürlich in den Bahamas in der kurzen Hose. Nee, also das so weit wird es nicht kommen, weil man hat ja immer Lust, was voranzutreiben. Heißt, Urlaub sehen wir uns gerade nicht machen. Aber unser Unternehmen ist so aufgebaut, wir wollen wachsen, wir wollen es internationalisieren. Wir wissen, der deutsche Markt sind 80 Millionen Leute. Das reicht nicht, um ein Riesenunternehmen aufzubauen. Und diesen Anspruch haben wir, dass wir mindestens europaweit das ausbreiten. Und wenn wir es vor 10 Jahren sprechen, kann es natürlich auch weltweit passieren. Das ist ja gar kein Problem. Wir sehen uns da auf jeden Fall immer unser Unternehmen weltweit bereits im Einsatz und der größte gebraucht Lego-Händler, den es überhaupt gibt, oder Marktplatz, müssen wir eher sagen.
Ich meine, Lego alleine hat 7 Milliarden Euro Umsatz jährlich, nur mit Klemmbausteinen in Europa. Wir wollen nur ein paar Prozente davon ab. Vielleicht nur einen, der wird reichen.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Klemmbausteinfrage. Gibt es denn irgendein Set, bei dem bei euch die Herzen noch höher schlagen, dass ihr immer wieder gerne seht oder vielleicht auch selber baut?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist tagesformabhängig. Aber Cameron und ich haben jetzt erst vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen. Da haben wir 54 Minuten lang über die Millennium-Falken von Lego gesprochen. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt aktuell die Antwort. Die Produktlinie, die hat es angetan.
Ich danke euch beiden, dass ihr uns einen Einblick in euer Unternehmen gegeben habt und dabei auch uns besser verstehen lassen habt, wie das Startup-Leben hier im Landkreis eigentlich aussehen kann.
Sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau, Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.